Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Haider. Am 1. September vor 75 Jahren begann in Hamburg, genauer gesagt in einer wunderschönen Villa am Mittelweg, die Geschichte eines Unternehmens, das heute wie damals eine Institution in der Welt der Nachrichten ist, also so ein bisschen auch in unserer Welt. Ich rede von der Deutschen Presseagentur, kurz DPA, der großen und zum Glück nach wie vor nicht einzigen Bastion der Faktentreue in einer zunehmend emotionalisierten und meinungsfreudigen Gesellschaft. Wir wollen heute darüber sprechen, wie schwer eigentlich eine unabhängige, eine neutrale Berichterstattung ist, wenn die Welt dazu neigt, durchzudrehen. Ob Genauigkeit immer noch vor Schnelligkeit geht und ob das auch so bleiben wird. Und wie man, wenn man den Anspruch hat, Fehler wirklich komplett verhindert. Der Mann, der das weiß, der etwas über die Geschichte der DPA erzählen kann und über die Zukunft hoffentlich auch, der hat sich vor 7 Jahren, glaube ich genau, aus Wien nach Hamburg aufgemacht. Und mein Eindruck ist, dass er vorhat zu bleiben, zumindest bis zu irgendeinem noch weit entfernten Renteneintrittsalter. Ich freue mich sehr, dass Peter Kropsch heute hier ist, lieber Peter. Schön, dass das geklappt hat. Ich habe es gerade gesagt, die erste Meldung kam am 1. September 1949. Was war das für eine Meldung?
Also erstmal, ich freue mich wahnsinnig, dass ich da bin. Ja, und ja. Ein wenig was zu dieser tollen Geschichte, dieses tollen Unternehmens erzählen kann. Da habe ich ein Buch mitgebracht. Ja.
Ein riesiges, muss man sagen, ein riesiges Buch.
Es ist blau, es ist 1,3 Kilo schwer. Und geschrieben hat Hans-Ulrich Wagner, ein Historiker vom Leibniz-Institut, weil letztendlich eine unabhängige Nachrichtenagentur soll ihre Geschichte auch unabhängig aufbereiten lassen. Und das ist eben passiert, ja. Und diese Meldung am 1. September war so eine Meldung zur Aufnahme des Dienstes.
Ja. DPA. Also unspektakulär. Also ist die zweite Meldung war dann die interessante?
Also
wahrscheinlich.
Wir konzentrieren uns auf die erste Meldung, ja. Und das war damals, also es war zwar am Mittelweg da in Pöseldorf, noch nicht ganz in diesem Gebäude, wo wir heute auch noch immer sind. Das ist dann einige wenige Jahre später gekommen und richtig losgegangen. Also gegründet wurde ja die DPA im Goslar.
Das war mir auch neu, in Goslar.
In Goslar, genau. Ja.
Also warum in Goslar?
Warum in Goslar? Also wir können A, nur drüber spekulieren, aber B, glaube ich, die einfachste Erklärung ist ja oft die wahrscheinlichste. Das war so ein Punkt, wo alle irgendwie so mittig hinkommen konnten. Und das Ganze hat sich abgespielt im schönen Hotel Achtermann. Das gibt's heute noch. Und wir sind aus Anlass des Jubiläums, also gegründet worden ist das am Mitte August des Jahres 1949 und wir sind dieses Jahr dorthin gefahren und haben mit Sven Gößmann, der Chefredakteur und ich, haben für den Geschäftsbericht dort mit unseren Volos haben wir dort uns Rede und Antwort sind wir gestanden und haben so ein bisschen diesen Spiritus Loci, diesen Geist der Geschichte geatmet. Im Adenauer Zimmer war das, so holzvertiefelt. Also man konnte sich ein bisschen vorstellen, wie das war im Jahr 1949.
Und das Interessante war ja damals, man denkt ja dann immer als Hamburger, na klar, wo sollen die sonst hingehen in die große Medienstadt Hamburg? 1949 war Hamburg aber noch keine Medienstadt. Es hätte auch nahegelegen, zum Beispiel nach Frankfurt zu gehen, oder?
Naja, nahegelegen hat es eigentlich nach Bonn zu gehen.
Okay.
Das war so, in den Gründungsdokumenten steht drinnen, der Sitz der Nachrichtenagentur ist der Regierungssitz. Mhm. Und das war damals Bonn, hat auch ein bisschen was, also zwischen Frankfurt und Bonn hat es ja lange ein Hin und Her gegeben und die Vorläuferorganisation der DPA hat da mit der Entscheidungsfindung auch was zu tun gehabt, steht auch im Buch drinnen, aber am Ende ist es Hamburg geworden und zwar aus zwei Gründen. Also der erste Grund war, die DPA ist ja entstanden aus mehreren Zonen-Nachrichtenagenturen. Also es gab eine Agentur in der amerikanischen Zone, es gab eine Agentur in der französischen und in der britischen Zone. Und die britische, also der deutsche Pressedienst, das war so die Vorläuferorganisation. Und die anderen beiden Organisationen haben sich dann entschlossen, da so quasi gemeinsame Sache zu machen. Und der erste Chefredakteur und gleichzeitig Geschäftsführer, also so quasi Sven Gößmann und Peter Grobsch in einem, der hat sich dafür stark gemacht, dass das nicht in Bonn, sondern in Hamburg stattfindet und ist damals zum Bürgermeister gegangen, Max Brauer, und hat gesagt, ist ein großes Problem, Journalisten, Wohnungsnot, ob er denn nicht was machen könne. Und Max Brauer hat was machen können. Und das war einer der ausschlaggebenden Gründe, warum die dpa heute ihren Hauptsitz in Hamburg hat, nach wie vor.
Ach so, weil es hier genug Wohnungen gab.
Genau.
Günstige Wohnung.
Ja, oder anscheinend. Also, ich meine, wir befinden uns im Jahr 1949, ja. Der Krieg war gerade 4 Jahre vorbei und das war ein veritables Problem. Und auf diese Art und Weise konnte man auch die Eigentümer der dpa motivieren, das Unternehmen hier in Hamburg zu gründen.
Das muss man einmal kurz sagen, die Eigentümer der dpa, das sind heute genau 172 Medienunternehmen. Das heißt, das ist ganz lustig, diese Agentur gehört eigentlich den Kunden. Kann man das so sagen?
Die Agentur gehört den Kunden. Ja, wir haben eine Gesellschafterliste. Mhm. Und also die Gründerväter haben da wirklich, sag mal, sehr, sehr gute Ideen hineingepackt. Zum Beispiel, dass die Agentur möglichst breit den Medien des Landes gehört. Das war das Vorbild. Das Vorbild war die amerikanische Nachrichtenagentur, die Associated Press. Und es steht in den Statuten unverändert seit damals, dass kein Unternehmen mehr als 1,5% halten darf. Okay. Ja, und dann gibt es auch noch weitere Regeln, wie das für Gruppen ist und wie das für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist und insgesamt für die Gesellschafter aus dem TV-Bereich. Also das ist sehr gut ausziseliert, sodass die dpa auch in sich selbst durch die Eigentümerstruktur unabhängig bleibt, weil kein einzelner Eigentümer seitens der Eigentümerschaft einen großen Einfluss ausüben kann.
Würdest du sagen, dass Unabhängigkeit der absolut größte Wert ist über all die 75 Jahre? Also, oder Genauigkeit, ich habe schon gesagt, Genauigkeit, Vorschnelligkeit, Unabhängigkeit, Neutralität, das sind so Dinge, die einem bei dpa einfallen sollten, oder? Aus deiner Sicht?
Genau, Faktentreue, Unabhängigkeit, Ausgewogenheit, das ist so dieses große Dreieck, aber das Thema der Unabhängigkeit, das spielt für die dpa eine ganz spezielle Rolle, weil wir müssen uns immer vorstellen, woher kam denn die Agentur eigentlich? Wir müssen uns vorstellen, dass während dem Krieg das Agenturwesen im Wesentlichen unter dem direkten Zugriff eines verbrecherischen Regimes gestanden ist. Und dann gab es ich glaube, es war im Jahr 1942, haben sich Reuters, die große weltrechtliche Agentur, und AP damals zusammengesetzt und haben ein Manifest geschrieben, sie wollen nach dem Krieg nur mehr mit unabhängigen Nachrichtenagenturen zusammenarbeiten, die wirklich vertrauenswürdige und verlässliche Informationen bieten. Und das war, der Reuters-Chef hieß Christopher Chancellor, der AP-Chef Kent Cooper, zwei recht berühmte Männer in der Szene der Nachrichtenagenturen. Und so wurde nach dem Krieg, wurden 4 Nachrichtenagenturen gegründet, nach dem Muster der AP als Genossenschaft oder Gesellschaft nach genossenschaftlichem Muster, nach dem Muster der AP. Das erste war die österreichische Nachrichtenagentur, dann folgte die ANSA in Italien, dann folgte Kyodo in Japan und dann am Ende die dpa 1949 schließlich in Deutschland. Und dieses Credo und dieses Dogma der Unabhängigkeit, also das steht ganz oben.
Heißt das eigentlich auch, dass man gar nicht versucht, viel Gewinn zu machen, sondern so, dass man auskömmlich klarkommt?
Die dpa ist kein Shareholder-Value-Unternehmen. Die dpa, wir bezeichnen das als Member-Value-Unternehmen. Mhm. Der Wert der dpa für ihre Mitglieder liegt in den Diensten, die wir machen, in der Innovation, die wir machen, in der Unterstützung, die wir unseren Mitgliedern, unseren Kunden geben, in zum Beispiel heute in der digitalen Transformation. Die dpa macht Gewinn, aber der Gewinn hat einen Zielkorridor. Die dpa macht einen Umsatz von ungefähr so zwischen 160 und 170 Millionen Euro. Mhm. Und der Gewinnkorridor, den wir uns jedes Jahr vornehmen, liegt zwischen 1 und 2 Millionen Euro. Das zeigt, dass die dpa einen Gewinn machen kann, und Gewinn zeigt, dass wir unser Agenturgeschäft erfolgreich führen können. Mhm. Und das sichert unsere Unabhängigkeit ab, weil wenn ein Unternehmen in die roten Zahlen kommt oder längerfristig in die roten Zahlen kommt, dann braucht es irgendwo Geld von außen. Und Geld würde man wahrscheinlich kriegen, aber Geld kommt immer mit guten Ideen, und ich glaube, die kann die dpa nicht brauchen, weil das verträgt sich eben mit der Unabhängigkeit nicht.
Und dieser Korridor, der ist ja gering, ist 1 bis 2 Millionen, ist auch, wenn man denkt, was wir darüber machen, investieren wir, im Fernsehen würde man sagen, lieber wieder ins Programm.
Genau, also bei uns heißt es nicht Programm, aber zum Beispiel, wir haben in den letzten Jahren ganz massiv in das Thema Video investiert. Video war lange ein schwieriges Thema für die dpa. Wir haben dann den Entschluss gefasst, gemeinsam mit unserem Aufsichtsrat, dass wir da schneller vorangehen, und haben in den Videobereich investiert. Wir haben ein Videonetzwerk zugekauft, wir haben in Technologie investiert, wir haben vor allem in Menschen investiert. Und kommen jetzt in eine Größenordnung, wo wir sagen, jetzt beginnt es wirklich Spaß zu machen, jetzt ist dieser Videodienst gut ausgebaut, aber das brauchte Anlaufverluste. Ohne Anlaufverluste hätten wir das nicht hinbekommen. Und das ist so ein Beispiel, wie die dpa agiert, indem sie sagt, okay, das, was wir haben, schütten wir nicht aus, sondern wir investieren es, weil das sind Dienste, die brauchen die meisten unserer Kunden und die meisten unserer Gesellschafter. Und deswegen fließt das Geld dorthin zurück.
Und stimmt das, habe ich das jetzt richtig gelesen? Die dpa hat über 1300 Mitarbeiter, oder habe ich mich da verguckt? Oder zählt da alles
also
drin
auch? Jetzt kommt die Geschäftsführerdurchsage. Ja. Also diese 1300, das sind sogenannte Full-Time-Equivalents. Also okay. Das heißt, das sind ganze Stellen. Aber für die dpa arbeiten jetzt als Personen deutlich mehr Leute, weil wir ja auch sehr viele Teilzeitanstellungen haben. Also diese 1300, das ist auch in den letzten Jahren einigermaßen stabil geblieben. Es schwankt immer ein bisschen rauf, ein bisschen runter, aber das ist ungefähr die Größe.
Das sind die Stellen. Und dann hat die dpa ja was ganz Besonderes. Man hatte das Gefühl, naja, diese Zeitung, diese Agentur wird immer in Hamburg bleiben. So, tatsächlich ist sie 2010, richtig, seid ihr nach Berlin gewechselt. Klar, warum? Da ist wieder dieses alte, eigentlich soll die Agentur da sitzen, wo die Regierung ist, wo der Regierungssitz ist. Trotzdem, warum 2010? Weil der Regierungssitz war ja schon deutlich früher woanders. Und man hätte ja auch zwischendurch nach Bonn gehen können. Und die Sache mit den Wohnungen hat sich wahrscheinlich irgendwann wieder erledigt.
Ja, da gibt es auch eine sehr hübsche Episode. Also in diesem Buch, Dienst der Nachricht, gibt es ein großes Kapitel, das sich mit der Diskussion auseinandersetzt, Berlin oder Hamburg. Mhm. Und da gab es einen Chefredakteur, Wilm Herlin, der war zunächst mal, hat er sich stark gemacht für Hamburg, und hat aber dann den schönen Satz geprägt, die dpa könnte auch von der Zugspitze aus Bericht erstatten, ist eigentlich egal, wo sie sitzt. Ja. Das hat er dann irgendwann zurückgenommen, und einen Zeitraum später hieß der Satz so, die dpa könnte zwar von der Zugspitze berichten, aber die Regierung müsste auch dorthin übersiedeln. Ja, war eine gute Argumentation, aber wie gesagt, das Thema, dass die Nachrichtenagentur am Regierungssitz ist, von der Berichterstattung her, das ist natürlich einfach, das ist ein No-Brainer. Ja, weil, muss man nicht extra erklären.
Trotzdem hat es hätte irre lange gedauert. Oder lag es daran, der legendäre Wilm Herlin, das war für mich so, ich wusste gar nicht, ich hätte nicht gedacht, dass danach nochmal jemand kommt. Und für mich war Wilm Herlin seit 100 Jahren dpa-Chefredakteur. Tatsächlich kamen dann Leute nach ihm. Aber war das so eine Wilm Herlin-Lex? Weil ist das nicht zusammengefallen, dass er mehr oder weniger in Ruhestand gegangen ist? Oder ist er noch mitgegangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Warum erst 2010? Dann hätte ja sagen können, wow, jetzt sind die in Berlin, Wiedervereinigung, und zack, wir sind die Ersten, die da sind.
Ja, also ein Unternehmen zu verlegen, Ja, das hat ja auch immer wahnsinnig viel damit zu tun. Dann verliert man Leute. In dem Fall sind viele Leute mitgegangen, aber viele Leute auch nicht. Und die Diskussion ist sehr intensiv geführt worden. Also zuerst mal diese Zugspitz-Analogie mit der Annahme, man könnte das von überall aus machen. Die dpa war schon in Berlin, allerdings an einem anderen Standort mit einem Regionalbüro. Und diese Entscheidung ist einfach graduell dann in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends gefallen. Ja, Wilhelm Erlin war dann nicht mehr da. Es gab eine neue Geschäftsführung. Es gab einen neuen Chefredakteur. Wolfgang Büchner ist gekommen. Das ist der den legendären Ausspruch geprägt hat, dass die dpa das Wasserwerk der deutschen Medienszene ist. Und das hat auch mit einem Generationswechsel zu tun gehabt, aber so ein Umzug, so eines großen Unternehmens ist immer ein Riesenaufwand, braucht den Vorlauf, der, wie gesagt, auch mit einigen Diskussionen einhergegangen ist. Aber nochmal, der Hauptsitz, also der Firmensitz, so wie er eingetragen ist.
Ist Hamburg. Das ist auch interessant. Also dein Hauptarbeitsort ist tatsächlich Hamburg. Der Hauptarbeitsort des Chefredakteurs, Sven Gößmann, liebe Grüße an dieser Stelle, ist Berlin. Man könnte sagen, mehr kann man sozusagen das Kaufmännische und das Journalistische nicht trennen.
Ja, ich sehe es so, die dpa hat ja nicht nur die Standorte Berlin und Hamburg, sondern Frankfurt ist auch ein großer Standort. Also Deutschland ist ein föderaler Staat und so sieht auch die Struktur der Nachrichtenagentur aus. Es gibt allerdings in unmittelbarer Nähe des Chefredaktionsbüros in Berlin, wo Sven und seine stellvertretenden Chefredakteurinnen sitzen, gibt es ein Geschäftsführungsbüro und ich bin relativ häufig in Berlin, weil es einfach wichtig ist, weil die beiden großen Schwerpunkte des Unternehmens, das ist eben Hamburg und Berlin, und da Präsenz zu zeigen, ist absolut wichtig und notwendig.
Und komplett umzuziehen, also alles, dann auch die kaufmännischen Bereiche und alle Bereiche, die noch hier sind, nach wie vor in der Villa, richtig? In der schönen Villa?
Wir sind in der schönen Villa, Mittelweg 38.
Wunderbar.
Denkmalgeschützt. Auch hier, großes Kapitel drinnen. Das ehemalige Palais Dollmann. Als solches ist diese Villa entstanden. Wir haben hier, neben der Geschäftsführung, haben wir vor allem die IT-Bereiche. Mhm. Wir haben dann aber auch noch verschiedene Tochtergesellschaften hier. Und da gibt es jetzt wirklich keinen Grund, die zu übersiedeln. Vor allem für mich wäre das Thema, zwei Themen gibt es. Das eine ist, wir sind in Berlin am Standort ja gar nicht so groß. Mhm. Wir sind dort in der Rudi-Dutschke-Straße. Also das ist ideal, auch von der Lage her für den Newsroom. Aber wir hätten gar nicht den Platz, dass wir dort übersiedeln. Aber noch viel wichtiger, der Brain Drain heute, der wäre extrem gefährlich fürs Unternehmen. Ja. All das, was wir an technischer Kompetenz in den letzten Jahren aufgebaut haben, Technik ist ja so ein massiver Treiber für all das, was wir tun. Das würde da enorm Schaden nehmen und wir kommen da ganz gut aus.
Ich habe es gerade gesagt, ich kenne drei dpa-Chefredakteure, aber ich glaube, mit denen würde man jetzt schon einen sehr, sehr großen Teil der Geschichte abdecken. Das ist Wilhelm Herlin, der legendäre Wilhelm Herlin. Zwischendurch Wolfgang Büchner, der war für einen Chefredakteur bei dpa relativ kurz da. Sven Gößmann ist, glaube ich, jetzt auch schon.
Sven hat 10 Jahre. Der hat gerade sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert.
Du bist 7 Jahre da. Zieht es sich durch die Geschichte der dpa, dass die Chefredakteure und die Geschäftsführer immer relativ lange da waren?
Wir haben so eine Konstellation, das konnte man sich sehr leicht merken. Also wenn wir so die Positionen anschauen, der Chefredakteur, der Vorsitzende der Geschäftsführung und der Vorsitzende des Aufsichtsrates. Also Sven ist der 6. Geschäftsführer. Ich bin der 7. Vorsitzende der Geschäftsführung und David Brandstätter, der Chef der Mainpost, der jetzt gerade so quasi die Staffel übergeben hat an Daniel Schöning von der Ippen-Gruppe, der war der 8. Aufsichtsratschef. Okay. Ja, also das heißt, und das hat immer etwas mit der Kontinuität zu tun. Also ich glaube, und das ist ja in der Wirtschaftsliteratur ganz gut nachgewiesen, dass eine Kontinuität in solchen Unternehmen, die ja so viel Tradition auch transportieren, das tut diesen Unternehmen gut.
Ich habe es am Anfang gesagt, das ist so ein bisschen die Bastion der Faktentreue, sozusagen das Gegenmodell zu Fake News. Und ein wichtiges Credo von euch ist Genauigkeit vor Schnelligkeit. Wie schwer ist es, das zu halten in einer Nachrichtenwelt, die so unglaublich schnell ist, wo Dinge passieren und innerhalb von Sekunden ploppt das irgendwie hoch? Also gilt dieser Satz noch oder heißt es auch, Leute, okay, also der Satz ist, glaube ich, wir sind lieber irgendwie, wir wollen der Erste sein, aber wir wollen der Erste sein, der es immer richtig macht. Gilt das noch? Kann man das aufrechterhalten?
Der Nutzen, also was das Versprechen der Nachrichtenagentur, was wir für unsere Kunden tun, hat sich ja über die Jahre gewandelt. Ja? Also Nachrichtenagenturen sind so, also die ersten Nachrichtenagenturen sind entstanden so in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja? Und dann war das Leben ein langer, ruhiger Fluss. Man sagte, wenn du die Nachrichtenagentur hast, dann hast du, dann kannst du nichts übersehen und du erfährst das als Erster.
Und so. Es stimmt.
Und es stimmt, ja. Und dann kamen drei so, wie soll man sagen, Hügel, Katarakte, die wahnsinnig viel verändert haben. Mitte der 90er Jahre das Internet, ja, plötzlich war es leicht, an Nachrichtenkanäle zu kommen, dann soziale Medien und dann jetzt letztendlich eine Entwicklung, die wir jetzt noch gar nicht absehen können, das Thema künstliche Intelligenz. Und auch dieses Thema Schnelligkeit, so quasi du erfährst das als Erster aus der Nachrichtenagentur, hat sich gewandelt, in Richtung, dass die Nachrichtenagentur so etwas ist. Nachrichtenagentur ist natürlich sehr schnell, aber dort habe ich auch die Garantie, dass es auch wirklich stimmt. Mhm. Ja, also diese Garantie des Stimmens, des Verifizierens, das rückt immer mehr in den Vordergrund.
Und tatsächlich ist es ja so, eure Kunden, sind die euch nicht zum Teil sogar, böse ist das falsche Wort, aber ich weiß es ja aus eigener, wenn ihr jetzt in Hamburg eine Geschichte exklusiv habt, die wir nicht haben, dann ist es nicht so, dass ich mich darüber freue. Sondern ich freue mich, wenn wir eine Geschichte exklusiv haben und ihr sie dann aufgreift. Also der Anspruch, den die Kunden im gesamten Bundesgebiet an euch haben, ist eigentlich ja nicht, dass ihr irgendwelche Sachen exklusiv erfahrt, weil die wollen ja eigentlich eher die Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehsender, wer auch immer, exklusiv haben.
Das Versprechen ist noch immer, und das hat sich über die Jahre nicht geändert, dass wenn ich die Nachrichtenagentur beziehe, dann habe ich die Garantie, dass ich alles Relevante für meinen Markt mitbekomme. Mhm. Ja, und das geht natürlich, ja, kann sein, dass wir mal eine exklusive Geschichte haben. Wir nehmen natürlich auch gerne gut zitiert die exklusiven Geschichten unserer Kunden auf. Also das ist ein Wechselspiel. Die DPA ist ein integraler Bestandteil dieses Berichterstattungssystems.
Und das Interessante ist ja, dass wir über eine Medienkrise sprechen in den vergangenen, muss man jetzt schon sagen, 2 Jahrzehnten Minimum, die dazu geführt hat, dass ganz viele große Zeitungen eben heute ganz andere Auflagen haben, ganz andere wirtschaftliche Situationen. Was hat das mit der DPA gemacht? Zwischendurch hat man gedacht, uiuiuiui, ob nicht auch die DPA entscheidend geschwächt wird durch diese Schwächung der großen Anteilseigner. In der Zwischenzeit habt ihr die Wende gekriegt. Wodurch? Dadurch, dass ihr auch extrem viel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk macht, extrem viel Video, Fernsehen, neue Geschäftsfelder habt? Oder warum steht ihr tatsächlich, aus meiner Sicht, verbessere mich da bitte immer, aber besser da als vor 10 oder 15 Jahren?
Boah, also ob wir besser dastehen, wird alles die Geschichte beweisen. Und wenn dann irgendwann zum 100-jährigen Jubiläum dann ein Buch erscheint, dann werden wir es wissen, ob wir wirklich besser dastehen. Ich glaube, unsere Zeit ist natürlich von einer unglaublich hohen Dynamik geprägt. Ich glaube, dass Medienunternehmen deutlich resilienter sind. Also du bezeichnest es als Medienkrise. Ich würde da auch durchaus einfach sagen, das ist eine Transformation, ja, weil es gibt ja zwei große Einflussfaktoren für Medien. Das ist zunächst mal das Mediennutzungsverhalten. Was tun denn die Leute in den verschiedenen Generationen? Was wollen die haben? Und das zweite ist die Technologie. Auf welchen Plattformen, auf welchen Geräten tun sie denn das? So, das sind die zwei großen Einflussfaktoren. Das verschiebt sich natürlich. Im Kerngeschäft ist es so, dass wir diese Transformation unterstützen, weil ja unsere Kunden, und da ist ja das Abendblatt ja auch keine Ausnahme, die digitalen Kanäle erobern, ja, Bezahlprodukte im Digitalen machen, nach wie vor die Zeitung machen, Podcasts machen, was auch immer. Und also das unterstützen wir, aber die Erbsünde so einer Nachrichtenagentur wie der DPA ist, dass man aus dem Kerngeschäft nicht oder kaum leben kann. Das heißt, wir bauen rund um das Kerngeschäft eine ganze Reihe an verwandten Dienstleistungen auf, die sehr profitabel sein müssen und die das Nachrichtenagenturgeschäft ergänzen.
Auch für Unternehmen, die gar nicht in der Medienbranche im Kern sind?
Wir haben drei große Märkte, die wir, oder eigentlich sind es vier große Märkte. Das ist der Markt natürlich Medien. Das sind eher die, die unsere Informationen als halbfertig Produkte haben wollen. Mhm. Die machen neue Produkte draus. Und dann haben wir den gesamten Markt Unternehmen, öffentliche Hand, Institutionen. Das nennen wir die Entscheidungsträgermärkte. Die beziehen Informationen, um es schneller zu erfahren, um es verifiziert zu erfahren und Informationen als Grundlage für Entscheidungen. Mhm. So, das sind diese drei großen Märkte. Das gibt's auch. Wir haben auch ein veritables internationales Geschäft. Und das sind diese drei großen Märkte, die wir bedienen. Und damit kriegen wir so eine Art, ja, das Unternehmen steht eben auf vielen Standbeinen. Es ist nie so, dass alle Standbeine gut laufen, und es ist aber auch nie so, dass alle Standbeine schlecht laufen, und damit kriegen wir eben diese Stabilität hin, weil die DPA, das Versprechen, das an der DPA innewohnt, ist, dass es uns halt, solange es Medienkunden gibt, auch die DPA geben wird.
Wer sind eigentlich jetzt die Konkurrenten? Früher waren das andere, auch deutsche Agenturen, die gibt es so nicht. Ich denke gerade sowas wie Statista, Hamburger Unternehmen. Ist das in gewisser Weise auch ein Konkurrent, weil die ja auch Firmen, Kunden mit geprüften Nachrichten versorgen, also da insbesondere mit Statistiken, mit Grafiken, mit vielen Zahlen?
Das ist eine interessante Frage. Also Deutschland war immer der konkurrenzintensivste Agenturmarkt überhaupt. Also unsere Kollegen von der Agence France-Presse haben hier, ich glaube, Deutschland ist der einzige Markt außerhalb von Frankreich, wo es ein eigenes, in ein Unternehmen gegossene Nachrichtenagentur gibt. Reuters ist immer noch, das sind so die klassischen, aber was für uns natürlich sehr spannend ist, wir sind ja in einer sehr großen Breite tätig. Also wir haben zunächst mal alle Formate. Wir haben Video, wir haben Bild, wir haben Text, wir haben Grafiken, wir haben Audios. Und natürlich gibt es für all diese Bereiche auch Spezialagenturen. Mhm. Ja, das heißt, so einen großen Supertanker wie die DPA gibt's halt nicht. Ja, aber es gibt viele, viele kleine Beiboote, die ihre Märkte bearbeiten. Und dort natürlich für uns auf der einen Seite massive Konkurrenz sind, aber ich finde persönlich, es ist auch gut, weil die halten uns auf Schwung. Ja, die sind innovativ, und eine DPA muss dem immer was entgegensetzen oder vielleicht noch besser vor die Welle kommen.
Der Podcast heißt ja Entscheidertreffen Haider. Wie Menschen das geworden sind, was sie geworden sind. Und das ist bei dir natürlich sehr interessant, finde ich. Mir war das gar nicht so bewusst, als ich dich eingeladen habe. Ich weiß auch nicht, ob das in dem Buch da steht, aber wir müssen trotzdem kurz mal drüber sprechen vielleicht. Wie wird man Geschäftsführer der DPA? Nun könnte ich auch sagen als Österreicher, aber ich glaube, das spielt keine Rolle. Aber interessant ist, verbessere mich da bitte auch, in Wahrheit ist es, du hast mal eine Art Wirtschaftsinformationsdienst gegründet. Richtig? Und der wiederum ist perspektivisch dann irgendwann von der österreichischen Agentur APA übernommen worden, deren Chef du dann geworden bist. Kann man das so verkürzen? Du kannst es viel besser erzählen, aber das fand ich irre, wie sowas beginnt. Und dadurch bist du dann ja auch Chef von DPA geworden.
Also stimmt im Prinzip. Also ich versuche es nochmal in kurzen Worten zu rekapitulieren. Also ich wollte eigentlich Kunst studieren, ja, und dann wusste ich nicht, was ich tun sollte, und dann habe ich ein Jahr Wirtschaft gemacht, und dann habe ich mir gedacht, die Zahlen, das ist nichts für mich, also da halte dich fern. Bin dann irgendwie nach Wien gegangen, dort habe ich, das heißt in Kommunikationswissenschaften, Publizistik studiert und irgendwie Psychologie und Soziologie im Nebenfach und so weiter, und wollte eigentlich ins Marketing gehen. Und bin dann durch irgendeinen Zufall bei einer großen Elektrofirma gelandet, als Redakteur für die Werkszeitung, und dann sind dann plötzlich alle vor mir, haben gekündigt, und dann war ich plötzlich irgendwie so Mitte 20 Pressesprecher dieses Unternehmens, und dann hat man natürlich ein ordentliches Imposter-Syndrom, also was trauen sich die da eigentlich? Und dann bekam ich einen Anruf von einer kleinen Wirtschaftsnachrichtenagentur. Und also ich habe es nicht gegründet, sondern also der Gründer hat mich angerufen und hat dann und hat gesagt, da ist jetzt gerade einer weggegangen, möchtest du diesen Job nicht haben? Und der, der weggegangen ist, by the way, war der österreichische Bundeskanzler, der nachmalige Kern. Ja, der hat dort auch angefangen. Okay. Ja, da war eine, vielleicht eine Art Talentschmiede. So, und dann haben wir dort ein paar Jahre lang Wirtschaftsagentur gespielt und unsere Feinde waren die APA. Mhm. Ja, weil das waren so die Großen und die greift man an und so. Und dann irgendwie, das war ein Tochterunternehmen von VWD, einer großen deutschen Wirtschaftsnachrichtenagentur, die auch was mit der dpa zu tun hatte, und irgendwie, die waren so zahlenorientiert, dass wir gesagt haben, also puh, wir wollen einfach Journalismus machen, rufen wir doch mal die APA an, ob uns die nicht kaufen wollen. Mhm. Ja, und so ist es dann gekommen, und ich hatte damals so, den Zahlen habe ich es doch nicht lassen können, habe so einen halben MBA gemacht und alle meine Kollegen sind in die Redaktion gegangen und ich bin als jemand, wo man nicht so genau weiß, was er macht, zum Marketingdirektor gegangen. Ja, und dann gab es ein Strukturprojekt und man brauchte jemanden, der beide Welten kennt. Und das war dann ich und das ist ganz gut gelaufen. Und dann habe ich eine Bereichsleitung übernommen und als mein damaliger Chef Wolfgang Wislozil in Rente gegangen ist, habe ich 2009, hat sich der Aufsichtsrat getraut, mir den CEO-Job dort zu geben. Und dann irgendwann 2015 kam der Anruf aus Deutschland, ob ich mich da nicht irgendwie mich mal in einem Hearing stellen möchte, und jetzt bin ich da.
Das ist interessant, weil du kannst beide Märkte miteinander vergleichen. Der österreichische Medienmarkt, wie kann man das sagen, ein ganz anderer, der Stellenwert des, verbessere mich da bitte auch immer wieder, des österreichischen öffentlichen Rundfunks ist noch ein anderer als der von ARD und ZDF, kann man das sagen?
Ja, also wenn ich es nach den Zahlen in der Agentur beurteile, also während der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier bei der dpa einige wenige Prozente besitzt, besitzt der ORF an der APA einen Anteil so ungefähr 45%. Wow. Und hat natürlich dort eine gewichtige Stimme drin, stellt auch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates. Obwohl das ein bisschen anders strukturiert ist, weil das ist eine Genossenschaft, das ist so ein Board-System dort. Also das ist schon ganz anders. Man hat wesentlich weniger Gesellschafter. Also die Gesellschafter sind niedrig zweistellig, ja, im Gegensatz zu 170 hier. Und der gesamte Markt ist natürlich viel, viel kleinräumiger. Ja, man hat, also wenn man, ich sage manchmal spaßeshalber, wenn du bei der APA deine Kunden treffen willst, also die APA ist im schönen Wien und da ist und der noch schönere Naschmarkt ist gegenüber. Naschmarkt, wunderbar. Und dann setzt du dich dort in ein Fischrestaurant und 7 von 10 deiner Kunden kommen zum Mittag vorbei. Ja? Ist aber nur scherzhaft. Ja. Und also verglichen mit Deutschland, also wenn ich meine Kunden besuchen will, dann ist das eine veritable Reise. Ja, also das ist ein bisschen der Unterschied. Wien als ganz große Metropoler Wasserkopf, ja, ist dort das ist ja als Hauptstadt gebaut für ein 65 Millionen Menschenreiche. Jetzt ist halt so geworden, gibt nur mehr 9 Millionen, aber die Stadt ist einfach so prägend für das Land und deswegen spielt sich das alles dort in einer sehr, sehr viel größeren Enge ab, als das hier in Deutschland der Fall ist.
Ich habe vorhin am Anfang gesagt, es wirkt, als wärst du gekommen, um zu bleiben. Ist das so? Kann da noch was kommen nach dpa?
Ich habe den besten Job der Welt. Und also in der Position ist es, da kann man nie kannst du nie wahnsinnig lang planen. Du hast einen Aufsichtsrat und wenn der Aufsichtsrat sagt, der Graubsch irgendwie, was tut denn der da eigentlich? Den müssen wir da rausnehmen, na, dann bin ich wahrscheinlich dann irgendwann mal weg. Aber mir macht die dpa sehr, sehr große Freude, weil es einfach ein Unternehmen ist, wo du jeden Tag, wenn du deinen Job gemacht hast, rausgehst und sagst, habe ich nicht nur für das Unternehmen gut gemacht und nicht nur für die Medien, sondern auch fürs Land, weil eine liberale Demokratie wie Deutschland, die braucht einfach so eine Quelle an verlässlichen Medien, an verlässlichen Nachrichten, die so zentral alle beliefert. Ja, das ist, liberale Demokratien brauchen unabhängige Medien. Das gilt nicht nur für die dpa, gilt auch für die anderen Medien. Aber so, die Arbeit hat einen Sinn und ich habe sehr großen Gestaltungsspielraum. Und durch die Tatsache, dass die dpa eine der wenigen international tätigen Nachrichtenagenturen ist, mit internationalen Kunden, aber auch einem internationalen Netzwerk. Also wir sind in 80 Ländern der Welt außerhalb von Deutschland. Da mit ein wenig Kreativität kann man da schon was machen.
Wie kriegt ihr das eigentlich hin? 1300 Arbeitsplätze haben wir gelernt, Jobs, mehr als 80 Orte auf der Welt, wo ihr seid. Da muss man ja sagen, 160, 170 Millionen Euro Umsatz. Das ist ja, wenn man jetzt Umsatz pro Mitarbeiter nimmt und sich die Kosten überlegt, puh, verdienen die alle so wenig? Oder ist das irgendwie, wie kriegt ihr das hin? Weil das ist ja echt, wenn ich mir jetzt, ich habe mal im Kopf so überlegt, andere Verlage, die sind dann schnell bei so einem Umsatz wie eurem, da sind die aber bei 500 Mitarbeitern.
Ja, man muss aber auch sehen, dass Verlage Papierkosten haben, Zustellkosten, stimmt, Energiekosten. Also die Kosten, genau, die Kostentangente einer Nachrichtenagentur ist anders. Wir sind ein vollkommen digitales Produkt und digitale Produkte haben so an sich, dass der größte Kostenblock, und zwar bei weitem der größte Kostenblock, der dominante Kostenblock sind Personalkosten. Mhm. Wir haben wenig Materialkosten, ja, weil wir nichts drucken, weil wir nichts ausliefern müssen. Und das sind, stimmt, natürlich die Themen, die bei klassischen Medien verlegerischer Herkunft da ganz riesige Bedeutung haben.
Um mal das Beispiel Hamburger Abendblatt zu nehmen, da kann man sagen, anteilig machen die Kosten, die Reinkosten für die Herstellung der Zeitung, der Papierzeitung, die Zustellung und den Druck ungefähr 60% unserer Kosten aus. Die habt ihr schon mal nicht. Sven Gößmann hat angesichts dieses Buches auch ein Interview gegeben, was ich interessant fand. Ich würde fragen, ob du mir das erklären kannst, weil er hat gesagt, wir müssen unsere Expertenperspektive einmal verlassen und müssen eine neue Perspektive einnehmen. Nun habe ich erstens DPA nie als Expertenperspektive, sondern einfach nur als Plattform verstanden. Aber was meint er damit? Was soll sich da ändern?
Na, meinen tut er etwas ganz Einfaches, aber auch etwas ganz Logisches damit. Wir müssen die Perspektive der Menschen da draußen einnehmen, die einfach ganz wichtige, lebensnahe Dinge interessieren. Ja, der Leser, der Hörer, der Seher, in der Regel ist das ja indirekt nur unser Kunde, weil der geht ja über euch oder geht über ein digitales Medium oder Fernsehen, der muss wieder sagen, ja, weil ich das jetzt gesehen, gehört, gelesen habe, das hat mir wirklich für mein Leben genützt. Mhm. Also wir müssen die Dinge bringen, die wirklich einen Nutzen fürs Leben haben. Und das meint Sven, wenn er das sagt. Also es gibt so eine Theorie, die sich in die Praxis umgesetzt hat, das heißt User Needs.
Genau.
Ja, und diese User Needs, das spielt für uns natürlich eine riesengroße Rolle, weil wenn man mit den User Needs, was sind User Needs, ja, gib mir ein Update, erklär mir, ja, inspirier mich, ja, das sind Nutzenkategorien, ja, und jeder dieser Stücke muss einfach so einer klaren Nutzenkategorie in der Theorie entsprechen, weil dann sagen vielleicht auch die 18-Jährigen oder die 17-Jährigen, sagen, okay, weil ich das jetzt gelesen, gesehen habe, das nützt mir jetzt wirklich was für mein Leben. Mhm. So, und das ist letztendlich die Garantie, dass Medien für die Zukunft auch eine Rolle im Leben spielen. Ja, das ist für uns alle das große Thema.
Was ja bei so einer Zeitung oder auch beim Fernsehsender gut ist, man kann genau messen. Ein Text, eine Sendung, ein Podcast, wie viele Leute hören das, wo kommen die Leute her, wie lange lesen die das und so weiter. Könnt ihr eigentlich messen, welcher Text wie oft gelesen wird? Weil ihr gebt ihn ja ab und sozusagen, ihr seid sozusagen nur mittelbar Plattform.
Ja, finde ich eine super spannende Frage, die uns jetzt schon sehr, sehr lang beschäftigt hat. Und wir haben mittlerweile ein ganz gutes Niveau erreicht. Also wir haben so eine Theorie, das heißt die Theorie des ersten Hügels und die Theorie des zweiten Hügels.
Jetzt bin ich gespannt, ja.
Das heißt, der erste Hügel ist, wir müssen uns die Frage stellen, was wollen denn unsere Kunden? Was willst denn du, deine Kolleginnen und Kollegen, was finden denn die Redaktionen gut? Das heißt, wir liefern jeden Tag einen Dienst aus mit ein paar hundert Meldungen, mit vielen, vielen Fotos, Videos. Was nehmt ihr denn eigentlich? Ja? Das heißt, das ist der erste Hügel und wir monitoren sehr, sehr genau, mehrmals am Tag, was von unseren Diensten, von dir und deinen Kolleginnen und Kollegen denn genommen wird.
Also das heißt, veröffentlicht wird, in die Zeitung kommt, genau, auf die Plattform kommt.
In dem Moment, wo ihr veröffentlicht habt, wissen wir das.
Okay.
Ja? Das heißt, und dann können wir natürlich sehr genau sagen, und ihr seid nun mal der erste Gatekeeper. Mhm. Das ist, und dann können wir sagen, okay, es gibt natürlich Meldungen, die haben sehr wahrscheinlich keine Chance auf Veröffentlichung. Wir wollen natürlich das tun, was unsere Kunden wollen, und das hilft uns. Also wir sind nicht zahlenhörig in dem Sinn, dass wir sagen, okay, der Algorithmus sagt das und das, macht das und das, aber es hilft uns, dateninformiert zu arbeiten. Mhm. Ja? Und dann gibt es noch den zweiten Hügel, und der ist natürlich das super Spannende. Und dieser zweite Hügel ist, was tun denn eigentlich die Leserseher, Hörerinnen, Hörer da draußen? Ja? Und dafür haben wir ein Projekt gestartet vor einigen Jahren, das heißt Drive. Mhm. Drive. Ich habe einen Kollegen, Meinolf Ellers, abgesehen davon, dass er in vieler Hinsicht genial ist, aber er hat immer super Abkürzungen. Das heißt Digital Revenue Initiative. Mhm. Ja? Und die Idee war, sich mal anzuschauen, okay, was sind denn die Meldungen, die eine Userin wirklich lange auf der Seite halten, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, das kann man nachweisen, dass dann auch irgendwann einmal ein digitales Abo abgeschlossen wird. Ja? Und das machen wir. Wir haben das eine Partnerschaft gemacht mit einem Beratungsunternehmen, das heißt Heiberg, und wir haben dann Verlage eingeladen, an dem teilzunehmen, nämlich ihre Daten, ihr wahrscheinlich eins der wertvollsten Dinge, die sie haben, so quasi in eine Datenbank reinzustellen, mit dem Willen, dort Muster zu erkennen, was funktioniert nicht. Auch dort haben wir das User Needs Konzept ganz stark hineingebracht, und das ist etwas, wo ich mir denke, dass das nur eine DPA kann, weil wir sind der Partner des Vertrauens für die gesamte Branche. Da kann jedes Medienunternehmen darauf vertrauen, dass da nichts Böses mit den Daten passiert. Und das ist unser Blick über den zweiten Hügel. Und diese beiden Hügel sind für uns ganz, ganz wesentlich für das, wie wir unsere Dienste in Zukunft machen.
Und dann kommt natürlich etwas, was bei euch vielleicht anders ist als bei uns. Wenn ihr feststellt, da ist etwas, das hat es über den ersten Hügel nicht geschafft und über den zweiten auch nicht. Ihr glaubt aber, dass es wichtig ist, dass es relevant ist, dass es für die Demokratie wichtig ist, was auch immer. Was macht ihr dann? Also nehmen wir jetzt mal an, die Berichterstattung über Olaf Scholz würde niemanden mehr interessieren, dann könntet ihr sie ja trotzdem nicht einstellen.
Nein, keinesfalls. Also das ist ein Teil des Versprechens, und das ist das, was ich meine, wir sind dateninformiert, aber nicht datenhörig. Die DPA wird weiter und immer einen Überblick geben über all das, was für das Land und seine Gesellschaft relevant ist. Ja, aber wir müssen natürlich auch wissen, was sind denn die Themen, die ganz offensichtlich von hohem Nutzen sind. Das heißt, es ist eine die Daten sind für uns eine wichtige Informationsquelle, aber natürlich nicht die einzige entscheidende.
Also gibt es bei euch sowas wie eine Chronistenpflicht noch was, wovon sich ja viele Zeitungen losgemacht haben, weil sie gesagt haben, Moment, woher soll diese Chronistenpflicht kommen? Steht nicht im Grundgesetz, steht nirgendwo, wir können ja machen, was wir wollen. Ist das bei euch anders? Habt ihr eine Chronistenpflicht?
Als Chronistenpflicht hätte ich es jetzt mal nicht ausgedrückt, aber also einer da in diesem Nachrichtenagentur-Zirkus hat mal gesagt, Unternehmen, so wie die DPA oder auch die anderen privaten Nachrichtenagenturen, wir haben Public Value, wir produzieren Public Value im privaten Auftrag. Ja? Und ich glaube, das ist ganz gut umschrieben. Natürlich ist der Anspruch der DPA ist eben, wenn man davon ausgeht, alles, was relevant ist für diesen Markt, ist in der DPA irgendwo zu finden, na, dann ergibt sich ja die Chronisten-Eigenschaft ja von selbst.
Ja.
Ja? Und das kann man ja, wenn wir unser Archiv zurückgehen, all das, was in irgendeiner Art und Weise da das Licht der Öffentlichkeit relevanterweise erblickt hat, findet sich dort.
In dem Buch geht es ja auch um die Fehler, die die DPA gemacht hat. So viel sind es gar nicht zum Glück. In der Zeit, also wie erfährst du von solchen Fehlern? Rufen die dann an und sagen, ich kann mich jetzt gar nicht so akut, natürlich freuen sich alle, aber es ist dann auch, wenn man es nachgelesen hat, an diese Meldung, Khrushchev ist tot, aber das ist auch schon wirklich Jahrzehnte her. So es passieren doch wahrscheinlich jeden Tag irgendwelche Fehler, die aber rechtzeitig korrigiert werden, oder wie ist das?
Also zu dieser die Khrushchev-Meldung, die ist lustig. Also sie ist überhaupt nicht lustig, aber sie ist spannend, wie das entstehen konnte. Ja, aber
erzähl. Das ist okay, interessant.
Dann fangen wir mit Khrushchev an. Also Khrushchev war, also das war sowas, also so wie Hans-Ulrich Wagner das recherchiert hat, so ein früher Fake. Ja, da ist ein an zwei Fernsehstationen ist so ein, damals muss man das vorstellen, also Nachrichtenübermittlung mit Fernschreiber. Mhm. Ja, also das war alles laut, das hat getickert, da wurde der Fernschreiber vollgeschrieben und der redaktionelle Prozess war, die Meldung vom Fernschreiber abzureißen, ja, ratsch, und dann hat man die weitergegeben. Und in dieser Meldung, also das war irgendwie so, die eine Fernsehstation hat das bekommen und hat bei uns um Bestätigung angesucht und das ist irgendwie, angeblich war das eine Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS, aber die ist nicht direkt von der TASS gekommen, sondern von einer japanischen Nachrichtenagentur Asahi, und die haben um Bestätigung gebeten und dann wurde das im Fernschreiber aber so abgerissen, dass die Quelle Asahi abgerissen wurde und es hat so ausgesehen, als wäre das eine Originalmeldung der TASS.
Okay.
Ja, und das ist dann auf den Draht gegangen und wurde aber dann eine halbe Stunde später schon wieder eingezogen, weil halt keiner gewusst hat, dass Khrushchev tot ist. Also, und wenn es keiner weiß, ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie so, dass das hat dann zu massiven diplomatischen Verwicklungen geführt. Also unsere Korrespondenten wurden dann irgendwie zeitweise ausgewiesen. Aber interessanterweise haben viele unserer Kunden aber auch bestätigt, okay, Fehler können passieren und das ändert jetzt nichts an der Glaubwürdigkeit der DPA. Wichtig ist, und das jetzt schlage ich die Brücke zur Gegenwart, also ich finde, dass die Qualität einer Nachrichtenorganisation nicht unbedingt daran liegt, gar keine Fehler zu machen, weil das kann passieren. Die Qualität liegt darin, wie man damit umgeht und wie schnell man sie korrigiert und wie offen man in diesen Korrekturprozess hineingeht. Ja, und so Riesendinger wie Khrushchev passieren glücklicherweise praktisch nie. Ja, aber jeder einzelne Fehler führt auch wieder zu einem Lerneffekt und das geht dann als Qualitätssicherungsmaßnahme in die Redaktionen rein und die DPA hat heute ein sehr ausgefeiltes System, Vier-Augen-Prinzipien und vor allem auch Korrekturmechanismen, weil wir müssen uns immer bewusst sein, wenn wir einen Fehler machen, also wenn ein einzelnes Medium einen Fehler macht, dann steht es da drinnen. Ja. Wenn wir einen Fehler machen, ja, dann hat das eine ganz andere Dynamik.
Heißt auch im Zweifel, wenn man es nicht genau weiß, lieber nicht machen.
Genau, also wir haben auch ganz klare Regelungen. Also die DPA hat voluminöse Regelbücher, was die Kriterien sind, dass eine Meldung wirklich hinausgehen kann. Und da komme ich wieder ein bisschen auf das zurück, ja, Schnelligkeit oder Genauigkeit. Und da gibt es einen schönen Spruch, der auch für uns gilt. Also wenn du die Wahl hast zwischen Schnelligkeit und Genauigkeit, hast du eigentlich keine Wahl, weil die Genauigkeit immer vorgehen muss.
Schöner Spruch. Ja. Sag mal, wir kommen schon zum Ende. Wir haben es gesagt, 80 Standorte. Wir haben gerade dann Khrushchev erwähnt. Da muss ich natürlich daran denken, an die Arbeitsbedingungen, die eure Kolleginnen und Kollegen an verschiedenen Standorten haben. Wo ist es im Moment am schwierigsten für einen DPA-Korrespondenten?
Ja, ganz klar in den Regionen, wo die großen Konflikte sind. Ja. Wir reden aber auch nicht viel drüber. Ja, und das werde ich jetzt da auch nicht machen, weil die müssen unter ganz schwierigen Bedingungen ihre Arbeit tun und das sollen sie bitte ohne Außeneinfluss oder sonst was tun. Das hängen wir, was wir dort tun, das sieht man in unseren Produkten, ja, aber wir sprechen da nicht viel drüber.
Wenn wir noch zum Schluss auf das Jahr jetzt gucken, wir haben jetzt die Wahlen in Ostdeutschland ganz kurz vor der Brust. Dann die Wahl in den USA. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt vor dieser Wahl in den USA jeden, der damit auch nur ansatzweise was zu tun hat, mal frage, Harris oder Trump?
Boah, also ich bin ein schlechter Prognostiker, aber ich denke, das Rennen ist wieder offen. Mhm. Ja, und das ist ein großer Unterschied, also zu der Zeit davor. Ich finde das gut, dass das Rennen wieder offen ist.
Und ich habe es gut gefunden, dass du heute hier warst. Peter, vielen Dank und an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.